Hallo und herzlich willkommen zum News Aktuell Podcast. Mein Name ist Marisa Neureiter und in unserer neuesten Folge freuen wir uns auf eine Frau mit einem wirklich beachtlichen Lebenslauf. Nach ihren Anfängen beim sächsischen Staatsministerium und führenden Positionen bei Bertelsmann, RTL, Gruner und Jahr und Vodafone ist sie seit nunmehr 5 Jahren bei der Deutschen Börse AG und verantwortet dort Kommunikation und Marketing. Mehr zu diesen vielseitigen Branchenstationen und ihren aktuellen Aufgaben erfahren wir gleich von ihr selbst. Die Rede ist von Ingrid Haas. Mit ihr sprechen wir heute außerdem unter anderem über KI in ihrem B2B-Berufszweig, sperrige Kommunikationsthemen und Sachverhalte sowie die Anforderungen, die sie an ihr Team hat. Hallo, liebe Ingrid, und schön, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast.
Hallo Beatrix, hallo Marisa, schön mit euch zu sprechen.
Und bevor wir auch gleich mit der ersten Frage loslegen, auch ein herzliches Willkommen an dieser Stelle an meine Co-Hostin Beatrix Thaar. Hallo, liebe Bea.
Hallo, ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Ingrid, hallo Marisa.
So, liebe Ingrid, deine aktuelle Position bei der Deutschen Börse AG lautet Managing Director Group Communications and Group Marketing. Diese Position hast du nun seit 5 Jahren inne und nach all dieser Zeit kannst du uns und auch vielleicht allen anderen Laien und Außenstehenden nochmal kurz und verständlich erklären, was macht denn die Deutsche Börse AG eigentlich?
Das sind zwei Voraussetzungen für die Erklärung, die es praktisch unmöglich machen, zu erklären, was wir tun, nämlich einfach und kurz, weil das, was wir tun, ausgesprochen kompliziert ist. Das ist im Übrigen auch die große Herausforderung bei der Kommunikation für die Deutsche Börse, weil die Deutsche Börse sozusagen nur teilweise das ist, was da drauf steht, nämlich Deutsch und Börse im klassischen Sinne. Wir sind kurz gesagt ein globales Unternehmen auf der ganzen Welt präsent. Wir sind eine internationale Börsenorganisation und ein Marktinfrastrukturanbieter, der für transparente, verlässliche und sichere Kapitalmärkte sucht. Wir haben die unterschiedlichsten Dienstleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Es fängt an mit Daten und Analytik im sogenannten Pre-Trade-Bereich, also allem, was wichtig ist zu wissen und zu haben an Services, um traden zu können. Geht dann über Trading und Clearing in den unterschiedlichsten Märkten und den unterschiedlichsten Asset-Klassen hin zum Post-Trade, nämlich der Verwahrung und der Abwicklung von Finanztransaktionen. Das war jetzt hoffentlich kurz. Ob es verständlich war, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich nicht, weil man sich schon in der Tiefe für Finanzmärkte interessieren muss, um wirklich sozusagen einzusteigen in das Geschäftsmodell der Deutschen Börse AG.
Ja, aber ich glaube, so ein bisschen besser gewappnet sind wir jetzt schon. Also ich zumindest. Ich weiß, ihr seid jetzt nicht nur eine Handelsplattform, sondern ihr bietet auch noch diverse Services im Vorfeld an.
Wunderbar.
Wahrscheinlich auch jetzt ganz gekürzt nur wiedergegeben, mein eigenes Verständnis. Aber wir sprechen ja gleich nochmal ganz ausführlich über dein, ja, aktuelles Aufgabengebiet. Da werden wir sicher noch viel mehr und Konkreteres auch über die Deutsche Börse erfahren. Lass uns aber jetzt nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt zurückgehen, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich als Gast auch nochmal ein bisschen besser kennenlernen, liebe Ingrid. Und zwar würde uns nämlich dein doch, wie wir finden, sehr vielseitiger Werdegang ein bisschen genauer interessieren. Die Marisa hat es ja schon angeteasert. Also erst sächsisches Staatsministerium, dann zahlreiche Stationen in der Medienbranche, ne? Bertelsmann, RTL, Gruner und Jahr Wirtschaftsmedien. Dort hattest du unter anderem die Leitung Public Affairs, Kommunikation und Medienpolitik inne und zuletzt dann auch sogar die Verlagsgeschäftsführung. Dann bist du gewechselt nochmal in eine andere Branche, nämlich in die Telekommunikationsbranche zu Vodafone, wo du als Director Corporate Affairs tätig warst und ja, seit 2018 nun bist du bei der Deutschen Börse auch in der Kommunikation. Wie kommt man denn jetzt von der Kommunikation, wo du lange tätig warst, in eine doch ja operative Managementverantwortung und vor allem dann ja auch wieder der Wechsel zurück in die Kommunikation?
Also ich würde es nicht als Wechsel zurück bezeichnen. Ich finde, dass ich immer nach vorne und vorwärts gegangen bin zu neuen und interessanten Aufgaben. Kleine Korrektur, Leitung Kommunikation, Public Affairs und Medienpolitik hatte ich bei RTL und bei RTL bin ich auch sozusagen den Schritt gegangen von der Stabsfunktion hin in die operative Verantwortung.
Alles klar.
Sächsisches Staatsministerium für Kultus war wahnsinnig interessant. Es war Anfang der 90er, es war Aufbauarbeit, wir haben wahnsinnig viel gemacht. Ich habe dann aber doch relativ schnell gesehen, dass sozusagen die Verwaltung und die Behörde weniger geeignet ist für mich. Und dann kam ein Angebot von Bertelsmann, dem ich dann nicht widerstanden habe, weil ich die Medienarbeit interessant fand. Und Bertelsmann zeichnete sich und zeichnet sich wahrscheinlich heute noch dadurch aus, dass sie Potenziale erkennen und zum Blühen bringen und jungen Menschen schon in jungen Jahren sehr viel Verantwortung geben, weil sie an Potenziale glauben. Und man muss sozusagen nicht einen proven Track Record in einem Bereich haben, um dann im selben Bereich eingestellt zu werden. Und so kam ich erst in der zentralen Unternehmenskommunikation, bekam ich immer weitere Felder. Public Affairs war sozusagen meine Spezialität, weil ich ja aus dem Ministerium in Anführungszeichen Politik kannte. Und ich war im Kultusministerium ja für unter anderem für Angelegenheiten der Kultusministerkonferenz zuständig und für Internationales. Insofern wusste ich sozusagen, wie Föderalismus funktioniert und wie Ministerpräsidentenkonferenzen funktionieren. Und das war natürlich alles für die Medienpolitik, die ja auch föderalistisch organisiert ist, wichtig. Ich bin dann zum Fernsehen gegangen, erst zur Holding, zu CLT UFA, weil ich da einfach eine neue, interessante Aufgabe bekam, die ich so noch nicht gemacht hatte. Und das ist, glaube ich, das, was mich immer angetrieben hat, Neugierde und etwas Neues zu lernen und neue Erfahrungen zu machen. Und das war dann auch der Grund, weswegen ich nach der Fusion zur RTL Group aus Luxemburg zu RTL Television nach Köln gegangen bin, weil ich hatte eben Unternehmenskommunikation und Finanzkommunikation gemacht. Ich hatte aber noch nie so Promo gemacht, also wirklich sozusagen verkaufen. Und die Kommunikationsabteilung bei RTL Television war damals ziemlich groß. Das war wie so eine kleine Agentur, so eine Full-Service-Agentur. Das war natürlich zusätzlich reizvoll. Und dann kamen einfach sozusagen neue Aufgaben, das Generalsekretariat mit der Personalarbeit und Business and Legal Affairs. Das war was, was ich auch noch nicht gemacht hatte, was ich spannend fand. Dann bin ich in die Informationsdirektion gewechselt und war zuständig für die Einheiten, die Aktualität machten, den Sport und die Magazinprogramme. Dann kam Gruner und Jahr und sagte, hast du nicht Lust für Zeitschriften zu arbeiten und für die Gruner und Jahr Wirtschaftsmedien? Und ich war sozusagen immer ein Zeitungs- und ein Zeitschriften-Junkie und dachte, ja, das ist eine tolle Aufgabe, mal gesamtverantwortlich im Management zu sein für eine Einheit, die wachsen sollte. Was ich nicht wusste, als ich 2006 die Aufgabe übernommen habe, war, dass die Finanzkrise kommen würde und dass natürlich gerade die Wirtschaftsmedien einfach sehr, sehr gebeutelt werden. Und die Entscheidung, die Gruner und ja Wirtschaftsmedien zu verlassen, war ja nicht so ganz freiwillig, weil nach der Entscheidung der Gesellschafter, die Financial Times Deutschland einzustellen und einen Teil der Magazine zu verkaufen, gab es sozusagen die Aufgabe in der Form nicht mehr. Und das war dann auch für mich einfach die Zeit, einen Bruch zu machen und was Neues zu machen. Und als dann Vodafone mir das Angebot machte, da ins deutsche Exco zu gehen und für Corporate Affairs zuständig zu sein, war das in Anführungszeichen mehr als Kommunikation intern und extern und die politischen Beziehungen, sondern es war auch das Vodafone-Institut dabei und auch die Vodafone-Stiftung. Und das war was, das hatte ich noch nicht gemacht und fand auch das wiederum spannend. Und was mich bei der Deutschen Börse gereizt hat, ist, glaube ich, auch klar. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, Verwaltung ist nicht so richtig was für mich. Und die Aufgabe, die da 2018 vor dem neuen CEO und dem dann neuen Vorstand stand, war, dieses Unternehmen einfach wieder nach vorne zu bringen und in ruhige Fahrwasser zu bringen. Und dafür war natürlich auch eine Menge Kommunikation möglich. Und das ist was, was ich immer reizvoll finde, Dinge zu gestalten, Dinge zu entscheiden, Dinge neu zu machen und nicht auf den eingefahrenen Bahnen zu fahren. Und natürlich ist ein DAX-Unternehmen was ganz Besonderes. Und Finanzbranche kannte ich auch noch nicht. Dachte ich, lerne ich was dazu. Und die Verantwortung für das Marketing einer solchen Marke wie der Deutschen Börse und teilweise auch der Submarken war durchaus auch etwas, das reizvoll war. Insofern würde ich nie sagen, es war zurück, sondern es war immer hin zu neuen Ufern und zu neuen spannenden Dingen.
Sehr schön zusammengefasst. Jetzt hast du gerade gesagt, du bist dann hin in die wirkliche Finanzkommunikation und das ist ja auch, sagen wir mal, mit einer immer großen gewissen Herausforderung verbunden, sei es jetzt intern oder auch eben extern. Als du dann bei der Deutschen Börse gestartet hast, hast du einige schwierige Themen gleich angefasst, angepasst und auch verändert. Du hast beispielsweise festgestellt, dass es bis dato noch nicht die eine Geschichte über die Deutsche Börse gibt und daraufhin einen wirklich tollen Imagefilm, nämlich Deutsche Börse Group in 120 Sekunden initiiert. Neben dem Film auch noch andere Themen und wie können wir denn uns das jetzt alles so neu gestaltet vorstellen?
Also das hat natürlich eine Geschichte und das bin natürlich nicht nur ich alleine, sondern das bin ich zusammen mit meinem großartigen Team und ganz vielen kreativen Menschen. Als ich bei der Deutschen Börse anfing, stellte ich fest, dass die Kommunikation sehr professionell ist, aber eben auch sehr nüchtern und sehr zurückhaltend. Und ich habe mir das eine Weile angeschaut und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass wenn man schon ein so sperriges und nüchternes Objekt oder Subjekt hat, dass man dann vielleicht gut daran tut, ein wenig weniger nüchtern zu kommunizieren. Und da einer meiner Glaubenssätze zur Kommunikation ist, dass gute Kommunikation eine Mischung aus Akkuratesse und Überraschung ist, habe ich nach so einem Jahr mir eine Gruppe von Menschen zusammengetrommelt und habe Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, wir erzählen ganz, ganz viele Geschichten. Die Geschichten der Produkte, die Geschichten der Quartalszahlen. Aber wir haben einfach große Schwierigkeiten, und das hat man ja auch bei meiner Antwort auf die erste Frage gesehen, zu erzählen, was ist eigentlich die Geschichte der deutschen Börse? Ja, was bedeutet die deutsche Börse im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang? Was würde fehlen, wenn es die deutsche Börse nicht gäbe? Daraufhin hat diese Gruppe, dieses Team einfach angefangen, und das war auch die Aufgabenstellung, einfach angefangen, sie klingt despektierlich, ist nicht so gemeint, herumzuspinnen. Sie hatten überhaupt keine Vorgaben, was es sein sollte. Es war nicht klar, ob es ein Film wird, eine PowerPoint-Slide-Sammlung wird, gar nichts. Und wir haben dann ein modulares Konzept aufgebaut. Und das erste war in der Tat der Film Die deutsche Börse in 120 Sekunden, auf den ich wirklich sehr stolz bin, weil ich glaube, dass uns da was für die Finanzindustrie gelungen ist, was es so noch nicht gab. Und das ist aber sozusagen nur ein Teil. Den anderen Teil findet man auf der Website, der heißt Our Story und erzählt in einzelnen Bereichen, was wir so tun. Zum Teil geschäftlich, zum Teil aber auch unser gesellschaftliches Engagement, beispielsweise für die berufliche Bildung und die Finanzbildung. Und das Neueste sind die ASMR-Videos, die man auf LinkedIn sehen kann, die diese einzelnen Punkte, die wir in Our Story zeigen, auf eine andere Art und Weise visualisieren, als es das Video getan hat. Und dazu kommt auch noch, dass wir die Bildersprache verändert haben. Ganz viele Unternehmen, aber insbesondere in der Finanzindustrie, haben ja Probleme zu bebildern, was sie tun. Mhm. Man sieht wahnsinnig viele Handshakes und Menschen, die auf Tablets gucken oder die über Brücken gehen oder Blicke über Skylines auf den unterschiedlichsten Kontinenten. Und ich fand das so austauschbar. Und ich glaube, wenn man die Logos weggetan hätte oder immer noch, wenn man die Logos wegtut und die Bilder einfach zeigt, dann konnten wir jedwedes Finanzinstitut sein. Und deswegen habe ich einen neuen Illustrationsstil entwickeln lassen und habe auch daran gearbeitet mit meinem Team, unser Logo zu flexibilisieren, die Farben, die wir verwenden. Wir haben ja dieses prägnante Logo mit der stilisierten DAX-Kurve, was uns aber eben wahnsinnig festlegt. Und das ist natürlich markenrechtlich geschützt und hat eine bestimmte Breite und eine Höhe und so weiter. Und damit gehen wir jetzt deutlich spielerischer um. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wort, das ganz gut passt. So ein bisschen spielerischer sein, ein bisschen selbstironisch und expressiver ist es, glaube ich.
Klingt auf jeden Fall sehr interesseweckend, finde ich, ne? Für alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören. Schaut euch das unbedingt mal an. Können wir nur empfehlen, glaube ich. Oder Marissa?
Auf jeden Fall. Also ich habe es mir angeguckt. Das ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Das ist auf jeden Fall mal was anderes. Und unbedingt reingucken. Wir packen den Link natürlich gerne unter die Folge.
Vielen Dank.
Ingrid, zu der CI, also auch eurer Bildsprache. Die Bildsprache ist ja auch Bestandteil der Kommunikation oder eines Kommunikationskonzepts, einer Kommunikationsstrategie. Du hast uns im Vorfeld des Podcasts gesagt, das Stichwort konsistentes Messaging, ne, dass es für dich absolut wichtig ist, sowohl nach innen wie nach außen gleich zu kommunizieren und deswegen es ja natürlich auch überhaupt keinen Sinn mehr gibt, intern und extern zu trennen. Magst du uns das so ein bisschen genauer erläutern? Warum siehst du das so und wie würde für dich da eine ideale Lösung aussehen?
Ich glaube, vor allen Dingen seit Social Media kann man zwischen interner und externer Kommunikation nicht mehr trennen, weil diese Vermittlung durch die sogenannten offiziellen Medien einfach so nicht mehr funktioniert. Das war schon lange schwierig, weil wenn man in großen Unternehmen arbeitet, gerade im Medienbereich, ja, war das natürlich, jeder hatte irgendwie einen Kumpel irgendwo und hat abends in der Bar geredet. Das passiert natürlich aber auch in allen anderen Konzernen. Insofern war es schon immer angeraten, intern nicht was anderes zu erzählen, als man extern erzählt. Auch wenn man natürlich auch immer den Wunsch hat, intern noch transparenter zu sein als extern. Trotzdem muss man sich natürlich bei jeder internen Kommunikation fragen, was richtet das an? wenn es auch extern kommuniziert wird oder aufgegriffen wird. Und weil das so ist und bei uns sozusagen noch in Potenz so ist, weil ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen direkten Kontakt zu unseren Stakeholdern haben, den Regulatoren, in der Politik, den Kunden, die natürlich auch das lesen, was die Journalisten berichten, aber eben auch direkt kommunizieren, ist es so wichtig, dass man da konsistent ist. Und deswegen heißt es, bei jeder Information, die man hat, bei jeder Meldung, die man macht, bei jeder Transaktion, die man kommuniziert, dass man alle Kommunikationskanäle mitdenkt. Und daraufhin habe ich auch die Abteilung umgebaut, die sehr traditionell aufgebaut war, als ich kam, mit Marketing getrennt. Da gab es Content Marketing unter anderem dabei. Und dann gab es die interne und die externe Kommunikation und die Führungskräftekommunikation. Und ich habe die Abteilung umgebaut nach Themen und nach Businessbereichen. Und wir nennen das Content Desks. Man kann das auch kleine Newsrooms nennen, aber ich fand Content Desks das Bessere. Und das Content Desk Pre- und Post-Trade macht eben alles, was Pre- und Post-Trade macht. Und wenn es eine Pressemitteilung zu einem neuen Produkt gibt, dann wird eben dort auch gleich der Social-Media-Post vorbereitet und es wird gleich die Internet- und Intranet-Meldung gemacht. Und da wird das Video gemacht, das es eventuell gibt, das Interview, das wir publizieren, sodass alles aus einer Hand ist. Das war auch deswegen notwendig, weil die Abteilung so groß nicht ist und es einfach nicht effizient ist, wenn an drei verschiedenen Stellen dieselbe Geschichte gemacht wird. Es wird dreimal recherchiert und es wird dreimal geschrieben. Das macht einfach keinen Sinn. Und eine wichtige Änderung war auch noch sehr wichtig in einem globalen und international agierenden Unternehmen, dass wir English First haben. Wir übersetzen nicht mehr. Wir haben sowieso dann irgendwann mal gesagt, übersetzen ist es ja nicht. Es ist ja immer eine Übertragung. Weil Wort-zu-Wort-Übersetzung, das merkt man immer, wenn man unsere Meldungen durch den Google Translator laufen lässt, da kommt dann meistens was anderes raus, als wir dann publiziert hatten. Und ich glaube, so kann Kommunikation aus einer Hand gelingen. Und daneben haben wir dann natürlich Jourfixe, schwerpunktmäßig zur internen Kommunikation, zur externen Kommunikation, um uns da eben über aktuelle Projekte und über Trends auf dem Laufenden zu halten. Und es gibt alle zwei Wochen ein sogenanntes Communications Alignment Meeting für die gesamte Abteilung, bei denen wir interessante Themen aufbereiten, Rückschau halten, beispielsweise auf die Hauptversammlung, was war gut, was war nicht gut. Wir auch beispielsweise, wenn Kolleginnen und Kollegen auf Fortbildungen gehen oder zu Konferenzen gehen, wird immer dort berichtet mit den Learnings, den Takeaways, den interessanten Diskussionen, die man in dem Bereich hatte.
Ja, gibt es denn da manchmal Überschneidungen zwischen den Teams, weil es eben nicht ganz so klar trennbar ist, dass das das Thema X ist, was in den Content Desk reingehört sozusagen?
Ja, das gibt es. Es gibt natürlich auch Projekte, beispielsweise viele der Digitalisierungsprojekte mit denen die Digitalisierung der Assetklassen, Cloud-Projekte. Da sind mehrere Bereiche beteiligt, also die IT, Trading and Clearing und Post-Trade und auch Pre-Trade. Das gibt es, aber das ist sozusagen nicht die Regel, weil die Businesses natürlich schon als Businesses arbeiten und operieren.
Ja.
Und wir haben natürlich auch ein Corporate Desk, wo auch die Corporate Engagement Aktivitäten laufen, wo die Zentralbereiche, also Finanzkommunikation und HR und so weiter sind. Und dann gibt es noch ein Desk Strategy and Advisory, die übergreifenden Themen bearbeiten. Und natürlich gibt es dann noch Einheiten, die zentral sind und die sehr spezialisiert sind. Also es gibt das Event-Team, das eben von der großen Konferenz bis zur Aufsichtsratssitzung alles organisiert. Und dann haben wir natürlich noch die Media-Geschichten, Copyright Protection und so weiter. Das macht alles Sinn, es zentral zu machen und nicht in den Einzelnen. Und natürlich ein Design-Team, weil wir natürlich, wenn wir anfassbarer und lebendiger und spielerischer werden wollen und sein wollen, wir natürlich viel mit Design arbeiten.
Alles klar. Schauen wir doch jetzt noch mal ein bisschen konkreter auf eure Kommunikationsarbeit. Wichtig ist ja bei jeglicher Kommunikation erstmal die eigene Zielgruppe sehr genau zu kennen und entsprechend auch die Botschaften, die Tonalität daraus abzuleiten, ne? Das ist ja in einem B2B-Unternehmen mit einer internationalen Anlegerschaft und gesellschaftlicher Aufgabe und noch dazu in einer sehr fachspezifischen Umgebung gar nicht so einfach. Wer sind denn eure Key-Stakeholder und welche besonderen Anforderungen kannst du denn im Vergleich zu deinen vorherigen Arbeitgebern feststellen?
Unsere Key-Stakeholder sind natürlich erstmal die Kolleginnen und Kollegen, die Belegschaft der deutschen Börse, die sehr, sehr international ist und sehr anspruchsvoll, weil wir natürlich als Tech-Unternehmen und als Finanzinfrastrukturdienstleister einfach eine sehr hochqualifizierte und auch überwiegend universitär gebildete Mitarbeiterschaft haben. Dann sind es natürlich ganz klassisch die Journalisten, es sind die Regulatoren, es ist die Politik, es sind die Verbände, jetzt habe ich eine Gruppe vergessen, die Kunden. Und die Besonderheit dieses B2B-Geschäftsmodells ist natürlich, dass man in bestimmten Medien nicht auftaucht. Wir haben zum Beispiel Themen, die sehr, sehr schwierig zu platzieren sind. Für uns als hochregulierte Industrie sind alle Themen, die mit Regulierung, neuen Gesetzen und neuen Verordnungen zu tun haben, außerordentlich wichtig. Und natürlich transportieren wir sie auch direkt an die Zielgruppen, Regulatoren und politische Entscheider. Aber wir brauchen eben auch den Transmissionen in der Öffentlichkeit, den Transmissionsriemen. Und die Medien, die sich mit diesen Themen beschäftigen, sind wenige. Hm. Und wir haben dann zusätzlich noch die Besonderheit, dass wir eine Vielzahl von sehr spezialisierten Online-Medien haben, die einzelne Segmente unseres Geschäftes abdecken. Insofern hat man die Journalisten für das große Ganze und man hat die Journalisten für die kleinen Themen. Als deutsche Börse haben wir natürlich auch übergreifende Themen und wir haben Themen, die interessieren nur eine Division. Und das ist die Jongliererei, die man hat. Man darf ja auch nicht oder sollte in bestimmten Bereichen nicht überkommunizieren. Wo wiederholt man Botschaften? Wo lässt man es dann einfach mal gut sein? Und wir sind viel unterwegs in Formaten, die erklären und die Diskussionen sind für bestimmte Themen. Der sogenannte Berlin Hub gehört auch mit zu meinem Bereich. Das ist unser Büro in Berlin, in dem wir viele Diskussionsformate machen, wo sich sehr spezialisierte Zielgruppen zu sehr spezialisierten Themen dann zusammenfinden und mit Experten und diskutieren. Und für uns ist es natürlich sehr wichtig, dass wir Dialog schaffen und nicht nur senden.
Gerne möchte ich auch einen Satz, den du im Vorgespräch erwähnt hast, nochmal aufgreifen. Du meintest, für dich ist eine gute Beziehung die Basis für Vertrauen. Und hier spielt Kommunikation natürlich eine essentielle Rolle. Wie lebst du das, nennen wir mal dieses Motto, in deinem Job mit deinen Kolleginnen und Kollegen, aber auch deinen Stakeholdern aus?
Auf die letzte Frage hatte ich ja geantwortet, dass Dialog so wichtig ist und man eben nicht nur sendet. Und das ist, glaube ich, das, was wir tun. Wir reden einfach sehr viel miteinander. Deswegen bin ich zum Beispiel auch eine große Verfechterin der Arbeit im Büro, weil es was anderes ist, ob man sich wirklich begegnet und schnell sozusagen an den Desk geht oder sagt, lass uns doch einen Kaffee trinken gehen und in eine persönliche Interaktion kommt, als sich Mails oder Teams-Nachrichten zu schreiben. Deswegen war natürlich auch die Pandemie gerade für die Kommunikation eine echt üble Zeit. Mich hat sie vor allen Dingen zu einer Zeit erwischt, die nicht ganz optimal war, weil ich war ja erst so kurz da und ich hatte das Unternehmen jetzt kennengelernt und dann war so mein Plan, in der nächsten Iteration auch draußen sehr viel mehr Menschen kennenzulernen, die für mich und den Job wichtig sind. Und da brach dann ausgerechnet die Pandemie rein. Ich hatte insofern Glück, glaube ich, dass ich da 2 Jahre Vorlauf hatte und vor allen Dingen auf wahnsinnig gute Kommunikatoren in meinem Team zählen konnte und eben auch innerhalb des Unternehmens, glaube ich, schon sehr gut verwurzelt war. Ich bin aber begeistert wieder zurück ins Büro gegangen und habe das auch wirklich allen meinen Kollegen geraten und bin wahnsinnig viel Kaffee trinken und essen gegangen in der Zeit danach, weil ich glaube, dass für die Kommunikation einfach die persönliche Begegnung wichtig ist. Und es gibt manche Gespräche, die führt man am besten auch nicht am Telefon, sondern indem man sich gegenüber sitzt und in die Augen schaut. Deswegen bin ich auch relativ viel unterwegs und beispielsweise in London für die Medienszene dort. Und deswegen veranstalten wir auch jeden Sommer ein abendliches Barbecue mit unseren wichtigsten Journalisten hier in Frankfurt und machen auch einen Media Day in London mit den wichtigsten Leuten dort. Ich glaube, dass man nur demjenigen oder derjenigen vertrauen kann, die man kennt. Und kennen tut man halt jemanden, dem man begegnet ist, mit dem man auch vielleicht nicht nur über Fachthemen gesprochen hat, sondern auch einfach beiläufig bei einem Glas Wein über dieses und jenes.
Ja, ich glaube auch, das Vertrauen ist eigentlich fast einer der wichtigsten Bausteine innerhalb eines gut funktionierenden Teams. Und Team kann ja jetzt auch nicht nur intern, sondern wie du auch gerade beschrieben hast, ne, ja, intern, extern, also nach außen hin zu externen Stakeholdern sich bilden. Und dieses Vertrauen ist ja dann auch wiederum für mich ein Baustein für eine Zufriedenheit in meinem Job, in meinem Doing, weil ich eben mich aufgehoben fühle in der Arbeitsgemeinschaft, in der ich agiere. Um den Schlenker jetzt mal zu machen, ein bisschen größer, ein bisschen höher die Flughöhe zu setzen. Mitarbeiterzufriedenheit ist ja immer wichtig, aber vielleicht in Zeiten, in denen jetzt ja auch viele nach qualifizierten Arbeitskräften suchen und sie auch nicht immer so einfach finden, umso wichtiger. Wie ist das bei euch? Wie sieht es da aus? Wie nimmst du das wahr? Also dieses Thema, wie finden wir qualifizierte Mitarbeiter? Wie binden wir sie? Brauchen wir mehr als nur eben ein gutes Gehalt? Also was ist das, was im Zweifelsfall auch noch vielleicht sogar eine wichtigere Rolle spielt als externe Faktoren?
Das ist eine ganz wichtige Frage und ist natürlich auch eine, die nie ein für alle Mal beantwortet ist, sondern die ständig neu beantwortet werden muss. Wir führen jedes Jahr eine Mitarbeiterbefragung durch, seit 2019, immer mit demselben Fragenset, manchmal erweitert, aber damit wir Vergleichswerte haben und sehen können, wie wir uns entwickeln. Und die Mitarbeiterzufriedenheit ist unglaublich hoch. Die Treue zum Arbeitgeber ist auch sehr hoch. Ich war am Anfang immer schockiert, wenn mir Leute erzählten, dass sie seit 30 Jahren im Unternehmen sind. Und das sind wirklich gar nicht wenige. Und das zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen hier bei uns einfach gerne sind und wissen, dass sie hier was tun, was sinnvoll ist. Ich hatte zum Beispiel, wir hatten ein Purpose-Projekt, weil wir keinen Purpose hatten. Wir hatten so einen Claim, der hieß Make Markets Work. Und wir haben es bottom-up und bottom-down gemacht. Und wir hatten die Kolleginnen und Kollegen gefragt, wenn ihr sagen müsstet oder sagen wolltet, was der Purpose der Deutschen Börse ist, was wäre es? Und wir haben eine Vielzahl von Einsendungen bekommen aus allen möglichen Standorten. Und die hatten so wahnsinnig viel gemein. Und zwar unabhängig davon, aus welchem Bereich sie kamen und aus welchem Business sie kamen. Und das Wort Vertrauen spielte da eine ganz große Rolle, das Stichwort Transparenz, das Stichwort Fairness. Und es war eine ganz großartige Erfahrung zu sehen, offensichtlich gibt es hier etwas, was die Menschen, die hier arbeiten, eint. Ein gemeinsames Bewusstsein hierfür, dass man eine wichtige Aufgabe wahrnimmt, denn ohne funktionierende Kapitalmärkte keine funktionierende Wirtschaft. So schlecht der Ruf der Kapitalmärkte und der Finanzmärkte ist. Aber ich glaube hier, und das ist an allen Lokationen, gibt es die Überzeugung, wir tragen etwas dazu bei, dass eine prosperierende Wirtschaft und Wohlstand gelungen wird. Und dadurch, dass wir faire und transparente Märkte schaffen, schaffen wir einen gesellschaftlichen Wert von Partizipation, von Gleichheit. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch in der Mitarbeiterzufriedenheit wieder, dieses Gefühl, dass man etwas Wichtiges tut, das auch nicht austauschbar ist. Und dann gibt es, glaube ich, aber noch andere Elemente. Ganz wichtig ist die Frage, werde ich an meinem Arbeitsplatz mit Respekt behandelt? Auch da haben wir zum Glück Spitzenwerte. Das ist immer was, was mich sehr zufrieden macht. Aber auch immer für den Augenblick. Ich komme gerade aus einer Toastmaster-Diskussion zu Diversion und Inclusion und alle Panelisten waren sich einig, dass das etwas ist, an dem man immer arbeiten muss. Da hat man nie einen Zustand erreicht, wo man sagen kann, man ist zufrieden. Und das bedarf natürlich permanenter Aufmerksamkeit und auch permanenter Kommunikation, dass das dem Unternehmen wichtig ist. Wir haben sozusagen den Hashtag eingeführt, One Global Team, so verstehen wir uns auch. So tauchen wir auch auf, so spricht auch der CEO von uns. So stellte er auch in seiner Rede auf der Hauptversammlung Kolleginnen und Kollegen stellvertretend für die gesamte Belegschaft vor. Und das ist wichtig, neben den Hygienefaktoren, die man inzwischen hat, ansprechendes Büro, eine gute Kantine, Jobrat. Aber ich glaube, dass die drei anderen Aspekte, nämlich wissen, warum man etwas tut, wissen, dass man es mit anderen in guter Kooperation und in gutem Teamwork gemeinsam tut und wissen, dass man dort, wo man jeden Tag hingeht, auch wenn es manchmal sozusagen nur virtuell hingehen ist, wenn man remote arbeitet, aber dass man dort willkommen ist, so wie man ist, in aller Unterschiedlichkeit und aller Diversität.
Sehr schön.
Und darauf achten wir natürlich auch besonders in meinem Team. Klar machen wir Employer Branding Maßnahmen, aber das Wichtigste, glaube ich, heutzutage bei Employer Branding ist, dass was Kolleginnen und Kollegen, auch Werkstudentinnen und Werkstudenten und Praktikantinnen und Praktikanten erzählen, was sie hier erleben. Und das spiegelt sich natürlich zum Teil auch in Bewertungen auf den einschlägigen Plattformen wieder. Wir selber in der Kommunikation haben natürlich auch das Problem, qualifizierte Leute zu finden. Wir haben im vergangenen Jahr angefangen, Kooperationen mit Nachwuchsinitiativen von PR-Studiengängen zu machen. Wir hatten neulich Volontäre und Praktikantinnen und Praktikanten der Wirtschaftsmedien aus Frankfurt bei uns in der Alten Börse im Visitor Center zu Besuch und haben sie durch die Ausstellung geführt. Das alles sind so Maßnahmen, kann man sagen, das ist klein, ja, aber es ist trotzdem wahnsinnig wichtig.
Jetzt machen wir einen ganz harten Cut, denn wie immer wollen wir natürlich auch mit dir in unsere News aktuell Podcast-Glaskugel, wie wir sie dann blicken, und greifen dazu jetzt mal ein Thema auf, das aktuell oder seit Anfang des Jahres einfach in aller Munde ist. Wir wissen, das ist das Jahr der künstlichen Intelligenzen, Bild-KI, Text-KI. KI wird nahezu einfach überall eingesetzt, getestet. Und nun ist es so, KIs sind aber noch nicht auf fachspezifische Themen spezialisiert, wie ihr es ja für eure Kommunikation eigentlich benötigen würdet. Testet ihr solche Plattformen dennoch und was braucht es deiner Meinung nach, damit KI qualitativ auch für B2B genutzt werden kann? Also von welchem Zeitrahmen sprechen wir hier? Wagst du mit uns vielleicht einen Blick in die nähere Zukunft?
Ich werfe erstmal einen Blick in die Gegenwart und dann gerne mit euch einen Blick in die nähere Zukunft. In der Gegenwart ist es so, dass wir ChatGPT nicht nutzen dürfen. Wir sind ja ein hochreguliertes Unternehmen mit hohen Sicherheitsanforderungen. Internet Security steht für uns ganz oben und deswegen ist es auf unseren Systemen noch nicht zugelassen. Die Kollegen experimentieren aber natürlich trotzdem. Und genauso habe ich meine Kolleginnen und Kollegen gebeten, sich damit vertraut zu machen und damit einfach zu spielen. Und ich selber habe damit gespielt und ich glaube, also aktuell, auch wenn wir es jetzt noch nicht nutzen dürfen, aber es kann uns bei der täglichen Arbeit sehr helfen. Kann uns manche Dinge wirklich erleichtern. Ich würde mich im Moment noch nie darauf verlassen. Also ein Freund von mir erzählte mir die großartige Geschichte, dass er Vorschläge suchte für Redner. Und dann hat er das eingegeben und bekam 10 Vorschläge für Redner zu einem Thema und dachte, großartig. Und dann fing er an, die Namen zu googeln und keinen einzigen Namen kannte. Gab es tatsächlich.
Oh.
Und das ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten Punkte, nämlich die Frage, woher kommen die Daten? Mit welchen Daten wird die KI trainiert? Und wie verlässlich ist sie? Deswegen würde ich mich niemals einer Technologie anvertrauen, die nicht transparent macht, auf welcher Basis sie operiert. Deswegen würde ich auch, bevor ich Ergebnisse, die die KI mir produziert, immer die Quelle wissen wollen. Und immer nochmal jemanden bitten, quer zu checken, so wie ich übrigens auch, wenn ich Sachen kriege, gucke ich auch mal quer, ob ich das genauso finde oder nicht.
Na klar. Ja.
Und das ist etwas, das Thema begleitet uns ja schon seit Big Data, Qualität der Daten, Herkunft der Daten, Sicherheit der Daten. Und das wird noch wichtiger, vor allen Dingen, wenn wir Biases verhindern wollen, die dann nicht mehr unconscious sind, sondern die conscious sind. Und dann wird es, glaube ich, wirklich, wirklich gefährlich.
Magst du es konkretisieren vielleicht noch mit einem Beispiel?
Naja, also die Zukunftsvisionen von dem, was KI macht und KI kann, gehen ja von, wir übernehmen die Weltherrschaft, machen die Menschen überflüssig, zu, sie destabilisieren Demokratien. Und das sind, glaube ich, so Themen, mit denen wir uns aktiv beschäftigen müssen, auch gerade als Kommunikatoren. Gerade weil wir interessensgeleitete Kommunikation machen, müssen wir sehr auf der Hut davor sein, wofür wir sozusagen noch benutzt werden. Lass es mich mal so formulieren. Und so wie ich eben heute meine Quellen einordne und sagen kann, verlässlich oder nicht verlässlich, so muss ich es eben auch bei der KI machen. Das wäre ja genau wie wenn ich irgendeinen Studienauftrag gebe und mich nicht mit der Methodik beschäftige, nicht mit der Analysequalität. Das würde ich auch nicht machen. Das wäre ja völlig fahrlässig.
Definitiv. Und dafür umso wichtiger der menschliche Gegencheck. Ich glaube sogar noch wichtiger als je zuvor.
Genau. Das, was sozusagen, was die Essenz guter Kommunikation ist und guter Kommunikationsberatung, nämlich Judgment, um es neudeutsch zu sagen, oder das Bauchgefühl und die Möglichkeit, sein Gegenüber zu lesen, das bleibt, glaube ich, never say never, aber bleibt wahrscheinlich auf absehbare Zeit dem Menschen überlassen. Also ich zumindest werde das, glaube ich, in meiner Berufszeit nicht mehr erleben, dass die KI die Kommunikation ganz alleine und autonom macht. Ich würde es auch niemandem empfehlen, sich darauf zu verlassen.
Das war doch jetzt schon ein, wie ich finde, gutes Schlussplädoyer fast, ne? Und danke, liebe Ingrid, für diesen spannenden Einblick in deine konkrete Arbeit. Marisa und ich glaube, können wir beide sagen, ne, wir haben wieder viel dazu gelernt und wir werden auf alle Fälle auf euer Video verlinken. Das kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Das gibt wirklich einen guten Einblick in auch nochmal das, was euch ausmacht als deutsche Börse. Danke.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank für die Einladung.
Ich muss auch sagen, ich gehe mit sehr vielen neuen und inspirierenden Gedanken jetzt aus dieser Folge. Und ich hoffe, wir sprechen uns vielleicht nochmal und dann gucken wir, wie es bei euch weitergegangen ist.
Sehr gerne.